Salzburger Nachtstudio.
Mir fiel es auf, weil ich die Geschichten mehr oder minder auswendig kenne. Man freut sich sozusagen an den Dingen, die jetzt gleich wieder kommen, wenn man es liest. Und so kam ich an einer Geschichte aus, bei der mir seit Kindheit vertraute Fridolin Freudenfett in ein Boot gerettet werden muss. Und dann stelle ich fest, der Name ist aber nicht da. Da ist etwas geändert worden. Das ist der Anlass.
Donald Duck Downgraded. Comic- und Jugendliteratur im Korrekturmodus. Eine Sendung von Johannes Gehlich.
Die Aufregung in der Donald-Duck-Fangemeinde war groß, nachdem der Literaturwissenschaftler Achim Hölter im Juni dieses Jahres einen langen Artikel in der FAZ veröffentlicht hatte. Der Wissenschaftler hatte in dem Text darauf aufmerksam gemacht, dass der deutsche Egmont Ehapa Verlag willkürliche Streichungen und Änderungen in dem Klassiker-Comic vorgenommen hatte. Die Donaldisten des gleichnamigen Vereins sprachen sogleich von einer Fuchsverhunzung und legten Protest beim Verlag ein. Der Literaturwissenschaftler Dennis Scheck und die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek beteiligten sich an dem offenen Brief. Die Autorin sprach gar von einer Schändung der heiligen Erika Fuchs.
Als Schriftstellerin, die immer mit Versatzstücken der Populärkultur gearbeitet hat, sind die Karl Barks Übersetzungen von Erika Fuchs, abgesehen davon, dass sie eine der wenigen Freuden meiner Kindheit waren, ein Beispiel dafür, dass eine klassisch gebildete, kluge Übersetzerin mit ihrer unglaublich originellen, witzigen Sprache ein eigenständiges neues Kunstwerk schaffen, aus der Ente Donald Duck ein Denkmal, duck mal, aber duck dich mal nicht machen kann. Nun wird dieses Kunstwerk, das da geschaffen wurde, zensiert, auf dem Altar des Götzen der Political Correctness quasi geopfert. Mit der brutalen Kunstzerstörung des Werks von Erika Fuchs schändet man in vorauseilendem Gehorsam gleichzeitig auch die Populärkultur, die inzwischen endlich die ästhetische Anerkennung und Wertschätzung gefunden hat, die sie verdient.
Doch was war passiert? Die Übersetzerin Erika Fuchs hatte ab den 1950er Jahren die legendären Karl-Barks-Geschichten rund um die Ducks in Entenhausen kongenial übersetzt und durch ihren Sprachwitz und ihre freien Übersetzungen ein eigenständiges Sprachkunstwerk geschaffen. Die Präsidentin der Donald-Gesellschaft, Susanne Luber, hebt die eigenständige Leistung der Übersetzerin Erika Fuchs hervor.
Erika Fuchs hat selber gesagt, man kann gar nicht gebildet genug sein, um Comics zu übersetzen. Und das hat sie auch getan. Sie hat in ihre Übersetzungen, also wie gesagt, die sehr, sehr frei sind, ganz vieles einfließen lassen an Bildungsgut, an Bildungsinhalten. Ich sag mal, Klassiker-Zitate allein schon. Sie hat Worte benutzt, die normalerweise nicht zum Wortschatz von Kindern gehören. Sie hat gesagt, gut, wenn was Kinder nicht verstehen, dann können sie ja fragen, was das bedeutet. Sie hat Inhalte oft zugespitzt in Richtung Satire oder Gesellschaftskritik. Und sie hat sich oft wirklich einen Spaß erlaubt, indem sie Überheblichkeiten oder Machtgier oder solche menschlichen Eigenschaften, die ja da auch geschildert werden in den Comics, indem sie die noch mal auch in der Sprache überspitzt gezeigt hat.
Als der Egmont Ehapa Verlag 2019 ankündigte, die lustigen Geschichten in Form einer Classic Edition in einer günstigen Taschenbuchreihe neu aufzulegen, war die Freude in der Donald Duck Community zunächst groß. Umso heftiger war die Ernüchterung, als man feststellen musste, dass der Verlag aus Gründen der Political Correctness Wörter wie Indianer, Bleichgesicht oder Eskimo gestrichen hatte, wie der Literaturwissenschaftler Achim Hölter erläutert.
Es fällt auf, dass in der Nummer 12 dieser lustigen Taschenbücher eine Reihe von Vokabeln scheinbar verboten sind oder mindestens systematisch vermieden werden. Das Wort Indianer, das Wort Zwerg, Bleichgesicht, rote Brüder, Skalpieren, sogar das Wort Territorium, Wilde, Eingeborene, das sind Reizwörter, die der Verlag nun zu vermeiden versucht.
Mit den mutwilligen Eingriffen in die Erika Fuchs-Übersetzungen wurde eine Diskussion wieder entfacht, die es bereits 2009 und 2013 über Änderungen in Kinderbuchklassikern gegeben hatte. Den Anfang der Diskussion hatte Pippi Langstrumpf gemacht, in deren dritten Band der sogenannte Negerkönig vom Takatuckerland vorkam. Begleitet von einer lauten öffentlichen Debatte wurde der Vater von Pippi Langstrumpf zum Südseekönig umgetauft, da man das sogenannte N-Wort für nicht mehr zeitgemäß erachtete. 2013 folgte eine Diskussion rund um Ottfried Preußlers Kinderbuch »Die kleine Hexe«. Der Deutsche Thienemann Verlag hatte sich nach einer langen Diskussion dazu entschlossen, Wörter wie Neger, Wichsen und Zigeuner zu ersetzen. Mekonnen Meskena ist deutscher Journalist und Referent für Migration und Diversity bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Meskena hat durch einen Leserbrief an den Thienemann Verlag die Debatte rund um das Buch »Die kleine Hexe« angestoßen.
Es war ein schöner Familienabend. Ich las mit meiner Tochter, die kleine Hexe oder das Buch »Die kleine Hexe« unglaublich mochte. Wir lasen abends und irgendwann mal sind wir auf ganz problematische Seiten gestoßen, wo eine Reihe von rassistischen Begriffen vorkamen. Und ich wollte meine Tochter, die damals 7 Jahre alt war, nicht diesem Rassismus aussetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, an dieser Stelle kann ich nicht weiterlesen. Wir müssen uns überlegen, erstmal, was wir machen. Sie war, so wie sie das Buch so liebte, sehr traurig. Und ich habe ihr aber erklärt, was mein Anliegen ist. Und kurz danach sagte sie, ja, warum schreiben wir nicht dem Autor oder dem Verlag, dass sie das Buch einfach ändern, damit ich weiterlesen kann.
In der Folge gab es einen Mail-Austausch zwischen Mekonnen Meskena und dem Verlag. Später schaltete sich auch der Autor Ottfried Preußler ein, wie der Journalist erzählt.
Gab es einfach so einen Mail-Austausch, bis irgendwann mal dann Ottfried Preußler, der Autor des Buches, dann sich einschaltete, die auch jahrelang erstmal sich auch wehrte gegen Änderung. Aber letztlich ist er der Argumentation des Kindes gefolgt, dass er einfach gespürt hat, dass die Generationen sich ändern, dass die Zeit sich ändern, dass der Blick sich ändert. Und als er sich einverstanden erklärte, als der Verlag dann ankündigte, entsprechend das Buch zu überarbeiten, dann ging ein Sturm los. Ein Sturm an Beleidigungen, an Hass, an rassistische Anfeindungen, bis irgendwann mal das Blatt sich dann umkehrte.
Heidi Lexe ist Leiterin der Stube, der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur und Lehrbeauftragte an der Universität Wien. Sie erzählt, dass Eingriffe in den Originaltext wie bei Pippi Langstrumpf kein Phänomen des 21. Jahrhunderts darstellen.
Bei der Pippi Langstrumpf gibt es ja auch eine ganz interessante Übersetzungsgeschichte, nämlich die erste deutschsprachige Übersetzung der Pippi Langstrumpf und auch im Französischen ist das passiert, hat ja ganz andere pädagogisierende Eingriffe vorgenommen, die nichts mit dem N-Wort zu tun hatten, sondern mit Pippis grundsätzlichem Verhalten. Sie findet zum Beispiel am Ende des ersten Bandes am Dachboden Pistolen und am Ende des ersten Bandes kommt dieser Satz, ich möchte Seeräuber werden. Heute würde man vielleicht sagen, ich möchte Seeräuberin werden. Und diese Pistolen zum Beispiel wurden in der deutschsprachigen Übersetzung getilgt. Und das sind natürlich Textstrukturen und Erzählstrukturen, die hier pädagogisierend verändert werden.
Auch der Theologe Christian Wessely, Professor für Fundamentaltheologie am Institut für Systematische Theologie an der Universität Graz und selbsternanntes Mitglied der Akademie der Donaldischen Wissenschaften, verweist darauf, dass auch in früheren Zeiten in Comics wie Lucky Luke eingegriffen wurde.
Lucky Luke ist der paradigmatische Comic-Cowboy, der Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten. Bis Ende der 1980er Jahre war der mit der Zigarette im Mund zu sehen. 1990 rundherum hat man ihm die weggenommen und durch einen Grashalm ersetzt. Nicht, weil der öffentliche Druck so groß gewesen wäre, dass hier eine Comicfigur als Raucher dargestellt wird, sondern weil der Verlag befunden hat, es hat so zu sein.
Susanne Luber ist die amtierende Präsidentin der Donald, der deutschen Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Der Verein macht sich rund um die Pflege und Erforschung der Donald Duck Comics verdient. Die Präsidentin der Donald ist studierte Slawistin und war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Osteuropa-Institut und an der Eutiner Landesbibliothek. Wiewohl ihr die Problematik vom latenten Rassismus in den Donald Duck-Geschichten oder in Kinderbuchklassikern durchaus bewusst ist, erblickt sie im bloßen Austausch von Signalwörtern nicht die richtige Verlagsstrategie.
Huckleberry Finn hat Rassismus zum Thema. Das ist das zentrale Thema des ganzen Buches. Und da ändert es auch nichts, wenn man das Wort Nigger rausnimmt, das natürlich wirklich essentiell zu diesem Buch gehört und statt Nigger immer Sklave sagt. Das macht nichts besser, nach meiner Meinung. Natürlich ist es, ich sag mal, für einen schwarzen Amerikaner wahrscheinlich schwer aushaltbar, dieses Buch. Aber es ist seine Geschichte und die Geschichte ist schwer aushaltbar.
Die Expertin für Jugendliteratur, Heidi Lexe, appelliert daran, bei Kinderbüchern von Fall zu Fall zu unterscheiden, ob Inhalte noch zeitgemäß sind.
Will ich, dass Sie Pippi Langstrumpf lesen? Unbedingt. Weil es eben ein so ikonografisches Werk ist, in dem es um kindliche Autonomie und weibliche Selbstbestimmung geht. Will ich, dass Sie noch Hatschi Pratschi Luftballon lesen? Sicher nicht. Weil dieser Exotismus und dieser Exot, der die Kinder entführt und zu den Menschenfressern bringt, heute einfach nicht mehr geht. Das heißt, ich muss dieses Bilderbuch auch nicht mehr auflegen und nicht mehr anbieten und ich muss es als Eltern auch nicht mehr kaufen. Liegt aber immer noch mit großer Begeisterung in Buchhandlungen auf und wird immer noch mit großer Begeisterung gekauft.
Doch warum entzündete sich die Diskussion um die Political Correctness in Kinder- und Jugendbüchern gerade 2009 oder anders gefragt erst 2009? Warum wird gerade oder erst heute über fragwürdige und überholte Begriffe in Jugendbüchern oder Comics diskutiert und gestritten? Gerade die Entwicklung der Political Correctness als kulturelle Praxis in den USA hat in den letzten Jahren viele Kritiker und Kritikerinnen auf den Plan gerufen. Die französische Autorin und Journalistin Caroline Fourest ist eine von ihnen und hat ein Buch darüber geschrieben. Generation beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei heißt das Werk, in dem Fourest die kulturelle Praxis der Political Correctness in den USA und Europa minutiös beschreibt. Die Autorin und Journalistin belegt ihre These von einer empfindlichen Generation im Dauerzustand des Beleidigtseins anhand von vielen Beispielen. Neben dem Thema der Mikroaggressionen widmet sie sich auch den sogenannten Triggerwarnungen, die in den letzten Jahren an amerikanischen Universitäten in Mode gekommen sind. Studenten und Studentinnen würden sich immer häufiger Warnhinweise in Büchern oder Lehrveranstaltungen erbitten, wenn etwa sexistisch oder rassistisch beleidigende Inhalte zur Sprache kommen würden.
Studenten der Columbia-Universität forderten die Streichung bestimmter als eurozentristisch oder gewalttätig angesehener Werke vom verbindlichen Lehrplan. Sie führten dafür das Beispiel einer Studentin an, die in der Vergangenheit sexuelle Gewalt erfahren hatte und nun behauptete, das Studium der Metamorphosen Ovids hätte sie retraumatisiert. Nicht nur hätte die Lektüre dazu geführt, dass sie ihr Trauma erneut durchlebt, auch die Distanzlosigkeit des Dozenten, der seine Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Sprache und die Pracht der Bilder legte, hätte sie schockiert. Laut ihren Fürsprechern konnte sich die Studentin in ihrem Seminar nicht mehr sicher fühlen. Caroline Fourest.
Der Leiter des Instituts für Non-Profit-Management an der Wiener Wirtschaftsuniversität, Michael Meyer, kennt die Praxis der sogenannten Trigger-Warnings aus eigener Erfahrung. Als Gastlektor an der renommierten Stanford-Universität erlebte er die Probleme, die eine Kollegin, Professorin für praktische Philosophie und Ethik, bei ihrer Lehrveranstaltung über die NS-Justiz hatte.
Bei diesem Kurs, da geht es natürlich auch um NS-Gräueltaten und da musste sie vorher immer diese Trigger-Warnings machen. Sie musste den Studierenden sagen, wir reden da über die Nazizeit und über den Holocaust und über die Art und Weise, wie Verbrechen durch die Justiz legitimiert wurden. Und da könnte es jetzt um Verbrechen gehen. Ja, also wenn jemand sensibel ist und irgendwie Angst hat, traumatisiert zu werden, ich setze traumatisiert unter Anführungszeichen, ich halte den Begriff für solche Sachen für vollkommen unzulässig, dann möge er oder sie nicht an diesem Kurs teilnehmen, ja, oder nicht an dieser Stunde teilnehmen, weil ich zeige auch Material. Also das gibt's und diese Trigger Warnings dienen tatsächlich der Absicherung und sind vollkommen absurd. Sie behandeln letztendlich junge Erwachsene, als ob sie vollkommen unreife Säuglinge wären und verhindern auch viel von Lernmöglichkeiten.
Die Diskussion über scheinbar unzumutbare Inhalte von Lehrveranstaltungen ist längst auch an deutschsprachigen Universitäten ein Thema. Die Präsidentin der Donald-Gesellschaft, Susanne Luber, weiß von einem Fall eines Shakespeare-Seminars zu berichten, bei dem sich Studentinnen weigerten, den großen englischen Dramatiker zu lesen.
Wenn in einem Literaturseminar Also englische Literatur wird Shakespeare gelesen. Natürlich gehört zum Studium. Wenn sich deine Studentinnen weigern, Shakespeare-Stücke zu lesen, weil die sind ja so frauenfeindlich, dann ist da eine Grenze überschritten, wo ich denke, mit diesem Argument hat man in einem Literaturseminar nichts zu suchen. Also Shakespeare nicht lesen, weil Shakespeare ist frauenfeindlich. Du liebe Güte, was soll der Mann denn sonst sein im 17. Jahrhundert? Ja.
Michael Meyer hält die Tendenz an amerikanischen Universitäten, Studierende vor möglichen Irritationen oder problematischen Inhalten schützen zu wollen, für bedenklich. Diese neuartige Form der Empfindlichkeit erstrecke sich heute so weit, dass Studierende bereits schlechte Noten oder eine Kritik an der schulischen Leistung als Kränkung empfinden können.
Das hat schon so eine Empfindlichkeit auch von negativer Kritik zur Folge. Also während eine schlechte Note, zu der Zeit, wo ich studierte, bei der schlechten Noten war, über die hat man sich geärgert, aber dann hat man sie abgebeutelt und ist nach Hause gegangen, bedeuten schlechte Noten jetzt bei unseren Studierenden tatsächlich in hohem Ausmaß eine kränkende und durchaus manchmal als existenziell empfundene Bedrohung. Die Grade Inflation, also diese Tendenz, dass wir alles gut beurteilen müssen und dass wir allen vor allem ein positives Feedback geben müssen, dass sich Kritik in engen Rahmen halten muss und in der Sandwich-Taktik mit viel Lob verpackt kommuniziert werden muss, das wird schon deutlich stärker.
Der Wunsch nach Vermeidung von Irritationen gehe, so Michael Meyer, an amerikanischen Universitäten bisweilen sogar so weit, dass die Arbeit an zwischenmenschlichen Beziehungen als lästig und überfordernd empfunden werde.
Sie wollen auch von möglichst vielen Irritationen, die normalerweise ein Studium so mit sich bringen kann, weil man halt mit neuen Gedanken, mit neuen Welten, mit neuen Positionen, Weltanschauungen konfrontiert wird, mit neuen Inhalten, mit neuer Literatur. Das wollen sie vermeiden. Sie wollen möglichst schnell und möglichst erfolgreich durchstudieren. Das führt zum Beispiel auch dazu, und das hat jetzt mit der Political Correctness ganz wenig zu tun, obwohl die Aussage politisch unkorrekt wirken kann, dass in den USA in den letzten 5 Jahren die sexuelle Aktivität gesunken ist. Und zwar nur aufgrund dieser Generation. College-Studierende sagen, ich tue mir keine Sexual- oder keine Intimbeziehung mehr an, weil das irritiert mich zu sehr. Ich muss mein Studium machen und nicht irgendwie meine Intimerfahrungen aufbessern.
Für Michael Meyer ist diese neue Kultur der Vorsicht vor möglichen Kränkungen oder Verletzungen eng mit dem amerikanischen Rechtssystem verbunden. Aus Angst vor juristischen Klagen wollen Universitäten oder andere Institutionen Inhalte, die als politisch unkorrekt interpretiert werden könnten, unter allen Umständen vermeiden.
Wenn jemand etwas sagt, was nicht ganz meinem Weltbild entspricht und ich persönlich Erfahrungen gemacht habe, die dem widersprechen, dann bin ich tatsächlich tief gekränkt und verletzt und damit kann ich auch klagen. Und das ist das Problem, was an amerikanischen Universitäten deutlich dramatisch ist als bei uns. Die fürchten sich vor dem Geklagtwerden und vor Verfahren wie der Teufel vor dem Weihwasser. Also die haben unglaubliche Apparate aufgebaut, zum Beispiel was Sexual Harassment betrifft, um nur ja alles zu tun, damit ihnen niemand vorwerfen kann. Sie haben nicht alles Mögliche gemacht, um jegliche Kränkung und Verletzung der ihnen anvertrauten Studierenden oder ihres Personals zu verhindern.
Die hier abgedruckten Geschichten sind zumeist originalgetreue Nachdrucke in einer weitestgehend ursprünglichen Übersetzung, die zum Teil nicht den heutigen Zeitgeist widerspiegeln.
Auch im Fall der Neuausgabe der Donald Duck Comics habe man sich seitens des Egmont Ehapa Verlages, so der Literaturwissenschaftler Achim Hölter, mit Hilfe einer salvatorischen Klausel vor Regressforderungen schützen wollen.
In diesem Fall jetzt quasi die Idee, ich könnte hingehen und sagen, ihr habt mir was verkauft, nämlich originalgetreu und es ist nicht originalgetreu. Oder es ist andere Möglichkeit, ich sage, das ist ja rassistisch, das dürft ihr mir nicht verkaufen. Ja? Ihr müsst mich mindestens darauf aufmerksam machen, dass ich hier schwer beleidigt werden könnte. Und das ist die Idee dieser Klausel, dass man das also nicht kann, also eine Regressvermeidung.
Doch worin bestehen die Änderungen und Eingriffe, die Kritiker und Kritikerinnen aus der Donald-Duck-Fangemeinde derart auf die Palme bringen?
Der weiße Rabe, der Häuptling der Zwerg-Indianer, bittet das Bleichgesicht, die Friedenspfeife zu rauchen und zu sagen, was es begehrt.
Als im April dieses Jahres Band 12 der lustigen Taschenbuch Classic Edition erschien, staunten Donaldisten und Kenner der Duck-Familie nicht schlecht, als über 100 Panels des Comicbuch-Klassikers verändert worden waren. Begriffe wie Zwergindianer oder Bleichgesicht spiegelten ab diesem Band nicht mehr den Zeitgeist wider.
Der weise Rabe, der Häuptling des Stammes, bittet den anderen Anführer, die Friedenspfeife zu rauchen und zu sagen, was es begehrt.
Eine ganz schlimme Stelle, das ist aber einfach handwerklich schlecht gemacht, ist die, wo in einer Sprechblase das Wort skalpieren gestrichen werden muss. Also Donald und Dagobert fahren in ein Indianergebiet und Donald sagt zu Dagobert, also keine Angst, die werden dich schon nicht skalpieren.
Keine Angst, du wirst nicht skalpiert. Das vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde geschröpft.
Also skalpieren geht heute gar nicht mehr, weil das ist ein Klischee, dass alle Indianer skalpieren wollen. Dann haben sie irgendwie das völlig umgeschrieben und dann steht jetzt, ach, keine Angst, die sind ganz friedlich. Die zweite Sprechblase von Dagobert, wo Dagobert antwortet, also auf dieses, die werden dich schon nicht skalpieren, antwortet Dagobert, naja, das vielleicht nicht. Und dieses, das vielleicht nicht, das haben sie also gelassen. Und dann steht eben in dem Panel, der Dialog lautet dann, keine Angst, die sind ganz friedlich. Naja, das vielleicht nicht.
Keine Angst, die sind alle friedlich. Das vielleicht nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde geschröpft.
Ja, da kommt nur Unsinn bei raus. Das ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, wenn das handwerklich schlecht gemacht wird, dann kommt einfach nur Mist dabei raus.
Spricht man mit eingefleischten Donaldisten und Kennern der Ducks aus Entenhausen, wird vielen Änderungen seitens des Egmont Ehapper Verlages eine unfreiwillige Komik attestiert. Der Literaturwissenschaftler Achim Hölter, Vorstand des Instituts für europäische und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Wien, hat die absurdesten Eingriffe des Egmont Verlages in einem FAZ-Artikel im Juni dieses Jahres minutiös aufgelistet.
Wir sind da. Passt auf euren Skalp auf. Still, wahrscheinlich hören Sie wie die Luchse.
Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen, die mehr oder weniger unfreiwillig komisch sind. Man kann ja immer sagen, das sind geniale Lösungen für ein Problem, das aber eigentlich gar nicht besteht. Also passt auf euren Skalp auf, gehört in diesem Fall sogar eher ironisch zu einer Western-Geschichte irgendwie dazu. Wenn man das nicht mehr sagen darf, kann man eigentlich die ganze Geschichte vergessen. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, man müsste das ändern, passt auf euren Skalp auf, ist nun wirklich nicht dasselbe wie passt auf eure Füße auf. Und dass das mit den Füßen überhaupt keinen Sinn ergibt, ist dann noch obendrein lustig. Also hier wird ganz klar übers Ziel hinausgeschossen.
Wir sind da. Passt auf eure Füße auf. Still. Wahrscheinlich hören sie wie die Luchse.
Auch die Streichung von Textpassagen, Ausrufen und Interjektionen, in denen das Wort Gott oder Allah vorkommt, würden bei der Lektüre unfreiwillig komisch wirken.
Wenn jemand eine Glaubensanspielung macht, sei es jetzt, dass die Wüstenräuber in einer Geschichte Onkel Dagobert als Ungläubigen titulieren oder dass jemand eine Art von, sagen wir, religiösem Denkhintergrund erkennen lässt, das wird alles weggenommen bis zu Interjektionen. Gott, Donald, was fällt dir ein? Ja? Darf da nicht mehr stehen. Da muss dann Ach oder irgendeine andere Interjektion stehen und das ist in meinen Augen wirklich ein so schematisches Wörtlichnehmen, dass ich das unfreiwillig komisch finde.
Selbst Witze und Wortspiele über Gestank oder ekelerregende Dinge, die Kinder bekanntermaßen besonders lieben, wurden von Seiten des Verlages getilgt.
Da wird ein Maharaja umbenannt und jetzt muss man natürlich sagen, also einen Ort wie Stinkador gibt es gar nicht. Ich habe aber sehr wohl verstanden, dass man da Sorge hatte, es könnte sozusagen eine ethnische Bezeichnung für ein despektierliches Wortspiel genutzt worden sein. Dem mag nun so sein, aber es gibt ja gar keinen solchen Maharaja, also auch niemanden, der sich beleidigt fühlen könnte. Und unabhängig davon ist das Ganze natürlich eine auch ein klein wenig tabubrechende, deshalb auch Kinder besonders interessierende Angelegenheit. Also der Stinkadore kommt in den 60er-Jahre-Texten öfter vor, nicht der Maharaja, sondern das Wort, ganz einfach, weil das nämlich damals eine gängige Bezeichnung für Zigarren war. Man hat also gerne von Zigarren als Stinkadores gesprochen und der Katakalo raucht ausdrücklich diese Marke.
Achim Hölter kritisiert jedoch nicht nur die Eliminierung von vermeintlich politisch unkorrekten Inhalten aus den Comics, sondern auch eine Verflachung und Glättung der Sprache.
Die Panzerknacker sprechen in vielen Geschichten ein Deutsch, das das Milieu verdeutlichen soll, in dem sie sich bewegen. Das heißt also, sie sprechen kein gutes Deutsch und sie verwenden Kraftausdrücke, keine schlimmen, denn das war wiederum vom Verlag immer schon eigentlich tabuisiert. Also das ist keine Gossensprache, die da vorgekommen wäre. Dann hätte man die Comics gar nicht verkaufen können in den 50er, 60er Jahren, sondern das ist nur so ein bisschen, im Deutschen ist das sehr oft so leicht berlinerisch angehaucht, obwohl man das manchmal gar nicht nachweisen kann. Und deswegen wird bei den Panzerknackern falsche Grammatik angewendet. Ja, da heißt also von wegen dem oder so etwas. Und das wird jetzt scheinbar auch herausgenommen. Die Kinder könnten es ja falsch lernen. Das ist natürlich, glaube ich, eine Überbesorgnis.
Auch der Theologe Christian Wesseli kritisiert, anhand des dicken Schweines Fridolin Freudenfett, wie eine vom Verlag vorgenommene Änderung einen Gag ruinieren kann. In diesem Fall wurde, um dem Vorwurf des sogenannten Bodyshamings zuvorzukommen, aus Fridolin Freudenfett Fridolin freundlich.
In einer Geschichte muss Donald Duck ein Kanu fahren, ein Wettpaddeln gewinnen. Und eine der Aufgaben dabei ist, einen Ertrinkenden zu retten. Der Ertrinkende ist natürlich ein Freiwilliger, der sich zur Verfügung stellt, wird im Comic dargestellt von einem sehr voluminösen, schweineartigen Wesen. Und der wird angekündigt vom Schiedsrichter mit den Worten: Herr Fridolin Freudenfett hat sich erfreulicherweise als Ertrinkender zur Verfügung gestellt.
Herr Fridolin Freudenfett hat sich liebenswürdigerweise als Ertrinkender zur Verfügung gestellt. Als erster startet Herr Donald Duck. Als zweiter wird Herr Gustav Gans versuchen, Herrn Freudenfett zu retten.
Und Donald paddelt dann auf ihn zu, schaut ihn an und denkt sich dabei, also ich muss zusehen, wie ich diesen freudigen Fettwanst ins Boot bekomme.
Wenn ich diesen freudigen Fettwanst in mein Kanu ziehe.
Ist im Zusammenhang von Bild und Text in der Geschichte vollkommen stimmig und entwickelt eigentlich erst daher den Gag, der genau diesen drei Panels innewohnt. Und der gute Mann heißt jetzt plötzlich in der neuen Auflage Fridolin Freundlich. Der Gag funktioniert nicht mehr.
Herr Fridolin Freundlich hat sich liebenswürdigerweise als Ertrinkender zur Verfügung gestellt. Als erster startet Herr Donald Duck. Als zweiter wird Herr Gustav Gans versuchen, Herrn Freundlich zu retten. Wenn ich diesen Herrn Freundlich in mein Kanu ziehe.
Auch die Expertin für Kinder- und Jugendliteratur Heidi Lexe attestiert einigen Eingriffen in die originellen Erika Fuchs-Übersetzungen eine unfreiwillige Komik.
Mein Lieblingsbeispiel in diesen sehr differenzierten sprachlichen Untersuchungen von Achim Hölter ist das Aspirin, das mit dem Muskat ersetzt wurde. Also das Aspirin wird in den Pfannkuchen gemischt, um jemand anzulocken, und ersetzt wurde es durch den Muskat. Und der Muskat ist natürlich, wenn man ihn entsprechend einsetzt, das weit gefährlichere Rauschmittel, als das Aspirin je sein könnte.
Bei aller berechtigten Kritik an den konkreten Eingriffen des Egmont Ehapa Verlages stellt sich die Frage nach der theoretischen Grundlage und den Argumenten der Kritiker. Welche Begründungen können Sie vorbringen, die die doch lobenswerte Strategie des Verlages, niemanden beleidigen oder diskriminieren zu wollen, in Frage stellen? Der Literaturwissenschaftler Achim Hölter verweist auf den Grundsatz der Philologie, historische Dokumente bei einer Neuausgabe unverfälscht zu edieren.
Die Philologie hat ein Grundprinzip, das man nicht umstoßen kann. Dokumente dürfen nie verändert werden. Das heißt nicht, dass man den Dokumenten zustimmen müsste. Das heißt nicht, dass man einen Sprachgebrauch, der historisch geworden ist, gutheißen müsste. Das ist eine völlig andere Debatte. Es bedeutet nur, kann man sich mit einem textuellen Dokument überhaupt auseinandersetzen, wenn man nicht sicher sein kann, dass der Wortlaut verlässlich ist, dass die Person, die man da vielleicht kritisiert, das wirklich einmal geschrieben hat? Oder muss man jetzt permanent damit leben, dass man einen Vorbehalt machen muss, vielleicht ist dieses Dokument schon zwischenzeitlich mehrfach verändert worden? Das ist eigentlich das Problem, mit dem wir jetzt umgehen, und das ist in den letzten Jahren, nicht Jahrzehnten, sondern Jahren eigentlich erst aufgetaucht.
Doch wie reagiert der Egmont Ehapa Verlag auf all die Kritik an den von ihm vorgenommenen Änderungen? Jörg Risken, Publishing Director Magazines, antwortete seitens des Verlages auf die vielen Proteste mit einem offenen Brief an die Donald-Gesellschaft. Für eine Stellungnahme in dieser Sendung stand der Verlagsleiter nicht zur Verfügung.
Da sich die Comicserie Lustiges Taschenbuch Classic Edition auch an Kinder richtet, sehen wir es als unsere Verantwortung, missverständliche Interpretationen der Übersetzungen in absoluten Ausnahmefällen zu vermeiden. Sämtliche Änderungen verfälschen jedoch nicht die Übersetzung und Bearbeitung von Dr. Erika Fuchs in ihrer Gesamtheit. Zumal Dr. Erika Fuchs höchst selbst viele ihrer Texte immer wieder bearbeitet hat, weil sich lebendige Sprache eben verändert.
Die Expertin für Kinder- und Jugendliteratur Heidi Lexe findet an der gegenwärtigen Debatte besonders störend, dass es bei der Diskussion nicht um Literatur an sich gehe. Vielmehr würde von Seiten des Verlages durch den Verweis auf die Adressierung an die Zielgruppe der Kinder alles Störende nivelliert.
Das finde ich sehr unangenehm an dieser Argumentation. Mit einer scheinbaren Adressierung an Kinder zu argumentieren, denn die Donald-Duck-Serie ist nicht adressiert. Jeder kann sie lesen, jede kann sie lesen, egal in welchem Alter. Sie ist nicht adressiert. Und ich argumentiere jetzt mit dieser Adressierung. Und was steht da dahinter? Dahinter steht eine Vorstellung von Kinderliteratur, in der wir zum scheinbaren Schutz der Kinder eingreifen dürfen, in welcher Art auch immer. Und da sind wir wieder bei der Schonraumliteratur der 1950er Jahre, in der wir unseren Kindern nichts zutrauen. Nämlich keinen Diskurs, kein historisches Bewusstsein, kein Bewusstsein dafür, dass die Welt nicht glatt ist.
Auch den Literaturwissenschaftler Achim Hölter erinnert die derzeitige Debatte an die 1950er Jahre. Die Herausgeber von Comicliteratur hätten sich, so Hölter, in den 1950er Jahren in Form eines inoffiziellen Comics Code dazu verpflichtet, Inhalte wie Tod, Sex, Religion oder exzessive Gewalt aus den Comics auszusparen. Ziel dieser freiwilligen Selbstzensur sei gewesen, Comics aus der sogenannten Schmuddelecke zu holen.
Jetzt haben wir aber sozusagen eine freiwillige, vorweggenommene Selbstbeschränkung, die dazu führt, dass wir eigentlich wieder so eine Art von 50er-Jahre-Vorsicht am Werke sehen. Und die Verlage haben eigentlich die gleiche Angst wieder, die sie in den 1950er-Jahren auch dazu getrieben hat, diese Kodierung vorzunehmen. Nämlich die Angst, dass irgendjemand einen Einwand erheben könnte, einen Protest, einen Shitstorm organisieren könnte gegen irgendeine Formulierung, die in irgendeinem Taschenbuch vorkommt.
Die Entstehungszeit der Übersetzungen von Erika Fuchs in den 1950er und 60er Jahren bedingt auch, dass der Zeitgeist jener Jahre in den Texten präsent ist. Für Susanne Luber ist die Diagnose des Egmont-Ehapper Verlages, die Donald-Duck-Comics würden heute politisch überholte Inhalte transportieren, deswegen keine Überraschung.
Natürlich steckt da Rassismus drin, da steckt Frauenfeindlichkeit drin, da steckt Kolonialismus drin, da steckt eine weiße Sicht auf den Rest der Welt drin, in den Zeichnungen, in den Bildergeschichten und auch in der Sprache. Und das mag man heute nicht mehr, sehr zu Recht. Und dann ist halt die große Frage, darüber geht ja auch die ganze Diskussion, was fängt man mit diesen Geschichten und mit diesen Texten an? Ich finde es sehr schwierig zu beantworten. Da spielen sehr viele unterschiedliche Aspekte rein. Vor allem für mich entscheidend ist der Aspekt, ja, an wen richten sich diese Texte eigentlich? Ist das nun Kinderliteratur?
Die Expertin für Kinder- und Jugendliteratur, Heidi Lexe, erblickt in der Eliminierung dieser historisch bedingten Diskriminierungen eine gleichzeitige Eliminierung historischen Bewusstseins.
Mit Kommerzialisierung meine ich die Wiederauflage eines Textes, der plötzlich ahistorisch funktionieren soll, der gängig und zugänglich werden soll für ein heutiges Publikum, dem man offensichtlich nicht zutraut, etwas auch einzuordnen. Also ich finde das schon einen textverfälschenden Eingriff in den Sprachduktus dieser Texte und in die Struktur dieser Texte, auch nicht bedenkend diese Bild-Text-Kombination, die es beim Comic ja immer gibt. Und das hat mich schon sehr stark auch an die Kinderliteratur erinnert.
Heidi Lexe kritisiert am Vorgehen des Verlages vor allem eine Nivellierung aus kommerziellem Kalkül. Der Verweis auf die Political Correctness sei nur ein Vorwand des Verlages, sämtliche Irritationsmöglichkeiten von vornherein auszuschalten, um die reibungslose Vermarktung nicht zu gefährden.
Aus meiner Sicht geht es hier nicht um Political Correctness, aus meiner Sicht geht es hier um eine Nivellierung, um den Versuch, Texte so weit herunterzubrechen, dass sie für scheinbar alle zugänglich sind und so weit herunterzubrechen, dass scheinbar kein irgendgeartetes Problem aufkommen kann. Was heißt das eigentlich für uns als RezipientInnen? Das heißt eigentlich, uns wird alles jetzt so aufgewärmt, dass wir selbst gar nicht mehr mitdenken müssen, dass unsere diskursive Beschäftigung mit einem Text einfach uns genommen werden wird, weil alles so sehr nivelliert ist, dass wir das einfach rezipieren, dass wir das einfach konsumieren und überhaupt nicht mehr drüber nachdenken müssen.
Auch der Theologe Christian Wessely hält der Strategie des Egmont Ehapa Verlages entgegen, dass Kinder sehr wohl ein historisches Bewusstsein bei der Lektüre der Donald-Geschichten mit sich brächten.
Ein Computer, so wie er da dargestellt wird in einigen Geschichten, ist für die Kinder vollkommen realitätsfern. Ja, die wissen, wie ein Computer ausschaut. Das ist ein Computer für ein Kind, nicht? Und nicht ein raumfüllendes Monster mit Röhren und so weiter und Blinklichtern, wo ein einziger Knackser $2000 kostet oder so ähnlich. Ja. Also wenn man Bild- und Textebene trennt und jemand mit dem heutigen Lebenskontext versucht, es neu übersetzen zu lassen, dann muss man, glaube ich, scheitern.
Für den Professor für Fundamentaltheologie, Christian Wessely, sind selbst die Abenteuergeschichten in exotischen Ländern, denen man einen kolonialistischen Blickwinkel ankreiden könnte, von einem satirischen und ironisierenden Ton geprägt.
Es gibt da zum Beispiel nur eine Geschichte, die nennt sich Der verhängnisvolle Kronenkork. Da wird dargestellt, dass Dagobert völlig mit den Nerven am Ende ist und sich einen Rückzugsort suchen muss, an dem er von allen Unbilden unbehelligt ist. Und da gibt es einen Ort, in dem nur Fröhlichkeit und Ausgeglichenheit herrscht. Das ist der Ort Tralala. Und an den ziehen sie sich zurück und Dagobert hat aber ein paar Flaschen mit, die mit Kronenkorken verschlossen sind. Und dadurch, dass er einen der Kronenkorken an einen Tralalaner verschenkt und der als extrem seltenes und daher wertvolles Gut aufgefasst wird, bringt er die komplette Weltordnung dieses glücklichsten Örtchens der Welt durcheinander und es bricht fast zusammen und es kostet ihn eine Heidenmenge Aufwand, die Ordnung dann wieder so herzustellen, dass die Tralalaner wieder glücklich sind. Also es wird da schon ganz stark mit Ironisierung und mit Brechung gearbeitet.
Die lapidare Schlussfolgerung des Donald Duck-Kenners Wessely lautet denn auch ganz in diesem Sinne:
Ich glaube nicht, ganz ehrlich gesagt, dass irgendein Kind von der Lektüre von den alten Fassungen der Bugs-Fuchs-Geschichten Traumata, einen Knacks fürs Leben oder eine schiefe Einstellung zu Toleranz und Mitmenschlichkeit davongetragen hätte. Das ist sehr schwer vorstellbar für mich.
Der Journalist und Referent für Migration und Diversity bei der Heinrich-Böll-Stiftung, Mekonnen Meskena, kann den Vorwurf der Überempfindlichkeit einer vermeintlichen Sprach- und Gedankenpolizei nicht teilen. Für ihn waren und sind die Proteste von Schwarzen gegen Diskriminierung nur ein Versuch nach Sichtbarkeit von Menschen, die jahrhundertelang unterdrückt und missachtet worden seien.
Die Machtverhältnisse sind immer noch so, wie sie sind. Also Weiße haben immer noch die Dominanz über die Wirtschaft, die Dominanz über die Politik, die Dominanz über Bildungssystem, auf dem Wohnungsmarkt. Da hat sich doch nichts geändert. Es ist doch nur ein Versuch, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen.
Der deutsche Journalist und Referent für Migration und Diversity bei der Heinrich-Böll-Stiftung, Mekonnen Meskena, befürwortet die Änderungen des Egmont Ehapa Verlages, insofern es um diskriminierende Zuschreibungen nicht weißer Menschen in Kinderbüchern oder Comics geht.
Was ich einfach insgesamt nicht verstehe, ist die Obsession, immer nicht weiße Menschen irgendwie zu markieren. Und das ist, wo ich einfach das Problem habe. Wo ist das Problem, Menschen als Menschen oder auch mit ihrer Eigenschaft zu bezeichnen und nicht unbedingt in irgendeiner Schublade zu stecken? Das sind Leute, die sich heute melden, die Jahrhunderte gecancelt worden sind, die unsichtbar gemacht worden sind. Und wir reden gerade über die Unsichtbarkeit der anderen, dass sie heute einfach auf der gleichen Augenhöhe gezeigt werden. Dass eben auch diese Begriffe, die problematisch waren, die waren vor 60 Jahren problematisch, und das sind keine museale Werke, das sind einfach Werke der Gegenwart auch. Deswegen müssen wir über die Gegenwart reden.
Doch was wären nun die Lösungsvorschläge, die Kritiker und Kritikerinnen an den Änderungen der Fuchs-Übersetzungen anzubieten hätten? Gerade beim Begriff des Indianers zeige sich, so der Literaturwissenschaftler Achim Hölter, die Schwierigkeit, einen politisch korrekten Ersatzbegriff zu finden.
Wenn ich jetzt eine Geschichte, die von Indianern handelt, von dem Wort Indianer befreien muss, dann geht das eigentlich vielleicht in einem wissenschaftlichen Text. Dann kann ich von First Nations sprechen oder von Native Americans oder was auch immer. Aber das funktioniert nicht, wenn es eine klassische Cowboy-Indianer-Wild-West-Geschichte ist. Stellen Sie sich mal Winnetou vor als der Edelste der was. Also das kann schlichtweg nicht funktionieren. Und dann heißt die Alternative nur, diese Texte gar nicht mehr behandeln, diese Texte quasi ins Eck stellen. Und dann müssen wir sehr viele Texte ins Eck stellen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir fast alle Texte, die irgendwie ethnische Konfrontationen thematisieren, dann quasi mit einem Tabu belegen.
Auch ein ironisch-satirischer Comic wie Asterix lebe geradezu von ethnischen Klischees, ohne die der Text kaum funktionieren würde.
Man kann sich schlichtweg die Asterix-Serie nicht vorstellen, ohne die ethnischen Klischees. Asterix bei den Briten, Asterix auf Korsika und so weiter und so weiter, gibt schlichtweg keinen Sinn, wenn man keine Witze über Korsen oder Briten machen darf. Und auch die Franzosen machen ja permanent Witze über sich selber bei diesen heißblütigen Galliern. Also das gehört quasi nicht 100%ig, aber jedenfalls als wesentlicher Bestandteil zu den Comics der großen Serien über viele Jahre dazu.
Wiewohl Susanne Luber die Eingriffe des Egmont Ehapa Verlages nicht begrüßt, hat sie sich im Zuge der Diskussion die Frage gestellt, wo sie eine rote Linie politischer Unkorrektheiten ziehen würde. Für die studierte Slawistin und Bibliothekarin bestünde diese Linie im von den Nationalsozialisten geprägten Begriff des Untermenschen, den Erika Fuchs zweimal in ihrer Übersetzung verwendet habe.
Erika Fuchs benutzt dieses Wort an, ich glaube, mindestens zwei Stellen. Und das ist für mich, aber eben aufgrund meiner eigenen persönlichen Forschungserfahrung, eine Grenze, wo ich sage, also das ist schwer aushaltbar. Ich würde es trotzdem wahrscheinlich nicht ändern, weil auch der Gebrauch dieses Wortes, wie auch überhaupt anderer NS-Sprache, die hin und wieder vorkommt in den Comics, das gehört auch zur Geschichte dieser Literatur und das gehört für mich auch zur Geschichte dieser fuchsischen Übersetzung. Das gehört für mich auch zum kulturellen Hintergrund der Zeit. Das waren die 50er Jahre. Auch sie hat den Sprachgebrauch dieser 12 Jahre automatisch übernommen und automatisch reingeschleppt, unbewusst natürlich, in ihre Übersetzung.
Der Literaturwissenschaftler Achim Hölter, Vorstand des Instituts für europäische und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Wien, hat der Debatte rund um die Veränderungen der Erika Fuchs-Übersetzungen eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit beschert. Er hat sich aber auch Gedanken darüber gemacht, welche Optionen dem Verlag zur Verfügung stehen würden, um der Problematik besser gerecht zu werden. Die erste Option, die dem Verlag seines Erachtens zur Verfügung stehen würde, wäre die Möglichkeit, die Edition nicht mehr herzustellen, insofern man die Originale für derart verfänglich hält, dass sie dem heutigen Zeitgeist nicht mehr entsprechen würden. Die zweite Option wäre ein reiner Wiederabdruck ohne Eingriffe, allerdings mit einer Schutzklausel, um sich vor Regressforderungen zu schützen. Die dritte Option wäre eine vollkommene Neuübersetzung, die allerdings kostspielig wäre. Die vierte Option wären eine separate Erwachsenen- und Kinderversion, die ebenso teuer wären. Achim Hölter verweist allerdings darauf, dass es derartige Kinderversionen von Klassikern in früheren Zeiten bereits gegeben habe.
Das ist gemacht worden in der Geschichte der Literatur. Es gibt diese berühmten Klassiker-Editionen ad usum Delphini, also quasi für den Gebrauch des französischen minderjährigen Prinzen. So hat man das etwa in früheren Jahrhunderten in Frankreich gehandhabt und hat also vor allen Dingen Editionen von antiken Texten, in denen was Unanständiges stand, für diesen jungen Mann quasi nochmal extra hergestellt. Das wurde sprichwörtlich, wäre eine Möglichkeit, die aber den Verlag viel Geld kosten würde. Ich halte das nicht für realistisch. Es spiegelt aber das Problem der Kinder- und Jugendliteratur grundsätzlich.
Eine andere Möglichkeit bestünde in der Neuauflage des Originaltextes, der an kritischen Stellen mit Kommentaren und einem Vorwort versehen würde, um problematische Stellen zu entschärfen. Der Theologe und Donald Duck-Kenner Christian Wessely hält von derartigen Kommentaren jedoch nichts. Er verweist in diesem Zusammenhang auf ein Konsortium aus Männern und Frauen, das die gesamte Bibel nach überkommenen Sprachbildern und Ausdrücken durchforstet habe, um eine Bibelübersetzung in politisch korrekter Sprache herauszugeben. Man habe dabei darauf geachtet, vom möglichen Bedeutungsspektrum der hebräischen und griechischen Ausdrücke jeweils die korrekteste Bedeutungsvariante einzusetzen. Das Ergebnis habe den Bibelexperten jedoch nicht überzeugt, wie Christian Wessely erklärt.
Das ist ein sehr dickes, sehr verdienstvolles Werk. Ich habe es selbst am Bücherregal stehen und es ist eigentlich als Bibel vollkommen unbrauchbar, weil dadurch die Texte an sich zwar politisch korrekt sind, aber von ihrer religiösen, suggestiven Kraft unglaublich viel eingebüßt haben. Da ist mir zum Beispiel das Alte Testament, das ich da hinter mir in der Übersetzung von Martin Buber stehen habe, obwohl das 80 Jahre alt oder 70 Jahre alt ist, deutlich lieber und deutlich näher als eine Übersetzung, auch wenn sie versucht, zeitgerecht zu sein und wirklich die besten Absichten verfolgt. Und da scheinen mir die Verhältnisse nicht ganz anders zu sein. Die Absichten sind ohne Zweifel gut, es werden zeitgerechte Umstände berücksichtigt, aber dem Werk kommt es in keiner Weise entgegen.
Auch der Journalist Mekonnen Meskena hält eine kommentierte Herausgabe der originellen Fuchs-Übersetzungen für nicht zielführend.
Am Bett, am Abend eine Geschichte mit Kommentierung zu lesen, das ist irrealistisch, finde ich, weil das natürlich einfach auch den Abend irgendwo politisiert, sondern man möchte einfach schöne Momente mit den Kindern verbringen, man möchte den Kindern schöne Geschichten vorlesen und wir müssen nicht alles in das Schlafzimmer der Kinder verlagern, weil ich finde das einfach eine Überfrachtung, eine Überforderung von Eltern, sich kommentierte Bücher zu lesen oder auch kommentierte Comics zu lesen, sondern das muss natürlich so Thema werden, aber eben auch dort, wozu auch die Räume gibt, die Möglichkeiten gibt und nicht alles in den Familienräumen, in den Schlafzimmern der Kinder.
Die Expertin für Kinder- und Jugendliteratur, Heidi Lexe, würde in einer unverfälschten Neuausgabe der Donald Duck-Comics mit oder ohne Kommentaren kein Hindernis beim Vorlesen im Kinderschlafzimmer erblicken. Sie appelliert in diesem Zusammenhang an die schauspielerischen und interpretatorischen Fähigkeiten vorlesender Eltern.
Wenn ich meine Kinder bekannt machen möchte mit Klassikern der Kinderliteratur, dann habe ich auch die Möglichkeit, sie ihnen vorzulesen. Und so wie bei einer Bühneninszenierung habe ich dann auch die Möglichkeit, entsprechend einzugreifen. Wie inszeniere ich heute Othello? Ist ganz genau die gleiche Frage, wie lese ich heute einen Prößler Text vor? Und ich würde das weniger als pädagogische Last begreifen wollen, als Möglichkeit einer Inszenierung in der Vermittlung von Kinderliteratur.
Der deutsche Journalist Mekonnen Meskena ist überzeugt, dass sein Engagement für die Eliminierung des N-Wortes in Ottfried Preußlers Die kleine Hexe nicht umsonst war. Er erzählt stolz von seiner Tochter, die sensibilisiert von der Preußler-Debatte ihr antirassistisches Engagement auf Klassiker der deutschen Literatur- und Philosophiegeschichte ausgedehnt hat.
Meine Tochter, die zum Beispiel mit der kleinen Hexe sensibilisiert wurde, hat ja dann hinterher auf dem Gymnasium, hatte sie mit Kant zu tun. Und bei ihrer Recherche ist sie auf sehr problematische Sachen bezüglich Kant gestoßen, in Bezug auf Antisemitismus, in Bezug auf Rassismus. Und ich war froh, dass sie selbst darauf gestoßen ist. Als sie mir vollkommen erschrocken gezeigt hat, habe ich gesagt, ja, einfach weiter recherchieren. Und auch über andere, über Nietzsche und eine Reihe von anderen Philosophen auch. Als sie ihre Lehrerin damit konfrontierte, hörte die Auseinandersetzung dann auf, weil die Lehrerin nicht in der Lage war, damit umzugehen.
Im Gegensatz zu den rassistischen und diskriminierenden Stellen in Kinderbüchern oder Comics plädiert Mekonnen Meskena bei den Klassikern der Philosophie- und Literaturgeschichte nicht für eine Streichung problematischer Stellen. Es sei jedoch wichtig, derartige Passagen in Schulen, Universitäten oder in den Medien zu diskutieren und sich dem inhärenten Rassismus zu stellen.
Schützen können wir doch Menschen vor Rassismus, wenn wir den Alltag einfach zum Thema machen und schauen, dass Menschen die gleichen Chancen zur Bildung haben, die gleichen Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben, die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, die gleichen Chancen zur politischen Partizipation haben. Das ist der beste Schutz vor Rassismus. Aber nicht, indem die Leute davor geschützt werden, sich solchen Büchern zu stellen. Weil diese Bücher sind nun mal da. Der Rassismus war schon immer da und ist auch da. Für mich liegt die Priorität in der Bekämpfung des Rassismus und des Antisemitismus heute. Die Vergangenheit ist eine Geschichte und mit dieser Geschichte müssen wir umgehen.
Die Autorin und Journalistin Caroline Forest beschreibt in ihrem Buch Generation beleidigt, von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei, die neue Sensibilität für politische Korrektheit als wachsenden Einfluss linker, identitärer Gruppierungen. Dabei bezeichnet sie die Zensurversuche von vermeintlich beleidigten und diskriminierten Personen als eine neue Art der Inquisition.
Wer hat Interesse daran, die Gesellschaft auf diese Art und Weise zu spalten? Was ist der Sinn dieser Inquisition, die spaltet und zensiert? Auf welche Art will sie uns die Solidarität und das Interesse am Gemeinwohl zurückgeben? Warum versuchen einige Ideologen, unsere Jugend zu täuschen, indem sie ihren Idealismus, ihre Empathie und ihren Durst nach Solidarität und Menschlichkeit negativ ausnutzen? Caroline Forest.
Auch Michael Mayer, Professor an der Wiener Wirtschaftsuniversität, ist über diese Entwicklung besorgt und hofft, dass der US-amerikanische Trend einer Überempfindlichkeit in Sachen Political Correctness nicht nach Europa überschwappt. Auch er stellt sich die Frage, wem eine derartige Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft am Ende von Nutzen sein könnte.
Letztendlich nützt das all jenen, die davon profitieren, dass wirklich relevante Themen dieser Gesellschaft im Hintergrund bleiben. Eine vernünftige und gerechte Sozialpolitik, eine gerechte Steuerpolitik, eine Bildungspolitik, die endlich tatsächlich soziale Barrieren abbaut und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich verlängern. Wenn wir über diese symbolischen Themen reden, dann gerät das andere in den Hintergrund. Und Donald Trump hat von dem extrem profitiert. Ich behaupte, dass die gesamten rechtspopulistischen Parteien in Europa davon profitieren, weil die normale Bevölkerung mit diesem, ich sage mal, mit diesem Hase- und Igellauf der immer neuen politischen Korrektheiten nicht mehr mit kann und das nur mehr für vollkommen absurd hält.
Die Proteste an den Eingriffen und Änderungen der Erika Fuchs-Übersetzungen waren bis dato nicht von Erfolg gekrönt. Und es ist nicht davon auszugehen, dass der Egmont Ehapa Verlag von seiner Verlagspolitik abrücken wird. Für Kenner der DAX ergibt sich anhand der Änderungen jedoch vielleicht der zusätzliche Reiz, bei der Lektüre des neu aufgelegten Klassikers nach möglichst absurden und unfreiwillig komischen Eingriffen zu suchen. Der Theologe Christian Wessely, selbsternanntes Mitglied der Akademie der Donaldischen Wissenschaften, ist für die Suche nach den besten Bonbons jedenfalls gerüstet.
Mir kann nichts passieren, ich habe verschiedene Varianten von Parks und Fuchs zu Hause stehen, also ich bin abgesichert.
Sie hörten Donald Duck Downgraded, Comic- und Jugendliteratur im Korrekturmodus. Eine Sendung von Johannes Gehlich. Gesprochen haben Amy Rehburg, Michael Köppel, Martin Heidinger und der Gestalter. Die gelesenen Zitate entstammten dem in der Edition Tiamat erschienenen Buch von Caroline Forest, Generation beleidigt, von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei, über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Aus dem Französischen von Alexander Karstjuk, Mark Felden und Christoph Hesse. Nächsten Mittwoch hören Sie im Salzburger Nachtstudio eine Ö1 Science Arena. Zum Thema Habsburg, Fluch oder Segen für Österreich diskutieren die Historikerin Eva Demmerle und der Historiker Hannes Leidinger. Moderation der Diskussion und Gestaltung der Sendung Martin Heidinger.